Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich bin nicht mehr so mobil wie noch vor einigen Jahren und mein Motto, ich bin schnell oder gar nicht, passt nicht mehr zu mir. Mittlerweile macht mir aber auch die Langsamkeit etwas Spaß. Nun schätze ich die Stille. Herzliche Grüße an alle Beteiligten, Ihr sehr gerührter Joachim Kaiser.
Der Musikkritiker, Feuilletonist Joachim Kaiser in einer Aufnahme aus dem Jahre 2014, als er vom Medium-Magazin den Journalistenpreis für das Lebenswerk bekam. Joachim Kaiser starb am 11. Mai. Die Laudatio hielt damals der FAZ-Mitherausgeber Frank Schirmacher, der leider auch inzwischen schon verstorben ist. Aber ich glaube, seine Worte passen auch jetzt sozusagen ganz kurz hier im Medienmagazin als würdiger Nachruf.
Joachim Kaiser, der ohne jeden Zweifel bedeutendste Musikkritiker der Nachkriegszeit, hat wie kein zweiter sein Publikum erreicht, ohne Intellektualität zu verraten. Seine Kritiken sind Kompositionen mit Leitmotiven, Echos und manchmal sogar einer Art Zwölftontechnik. Adorno klingt darin, Thomas Mann wird angespielt, um sogleich in einer Reminiszenz von Grass zu verschwinden. Er ist ein Entdecker gewesen, man denke an Anna-Sophie Mutter, und ein Verteidiger der musikalischen Hochkultur. Allgemein nicht so bekannt ist, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung in den 70er Jahren revolutionär gegen Karajan und Konsorten wetterte, während der eher linke Kaiser ihn verteidigte. Der Ostpreuße gehörte zur Generation derjenigen, die ganz am Anfang standen nach dem Ende des Krieges. Er hätte sich, wie wir wissen, für viele Prägungen entscheiden können in jenen Jahren. Er aber entschied sich für die Gruppe 47, für Adorno, bei dem er hörte, und er entschied sich für den damals wichtigsten Business Angel für Intellektuelle, nämlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in den 50er Jahren praktisch alle Intellektuelle von Enzensberger bis Joachim Kaiser gemacht und finanziert. Heute ein bisschen anders, oder? Aber damals war es so. Er ist nicht nur der letzte Mohikaner, sondern für uns der erste Journalist dieses Landes. Vielen Dank.
Und damit herzlich willkommen zum Radio 1 Medienmagazin vom 13. Mai mit vier Hashtags. IAT, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Google und RE17. Und das alles natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Viele von Ihnen wissen um den Wettbewerb zweier bayerischer Institutionen um weltweiten Ruhm auf dem Gebiet der Audiokodierung. Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre war das IAT sehr erfolgreich mit dem Layer 2, mit dem Usicom-Verfahren. Und nicht weniger erfolgreich war das IIS, anschließend dann mit dem Layer 3, mit MPEG 3 und später auch mit MPEG 4, Advanced Audio Coding. In der Zwischenzeit ist viel passiert.
Thomas Schierbaum von der Öffentlichkeitsarbeit des Instituts für Rundfunktechnik IRT in München, aus einem Vortrag herausgeschnitten 2013, ein Fachvortrag genau zu den Kompressionsstandards im Audiobereich. Und ich begrüße ganz herzlich Daniel Buß im Studio. Das ist ja natürlich ein Thema in dieser Woche gewesen, also jetzt nicht der Codierungsstandard, sondern es sind dort Gelder verschwunden.
Das ist tatsächlich ein ordentlicher Skandal, den das IAT jetzt hat. In München sitzt ein Anwalt in Untersuchungshaft, der den Auftrag hatte, für das IAT Patente zu vermarkten, vor allem Technik zur Audiokodierung, wie eben gehört. Und das brachte dem IAT ja sogar einen Emmy ein aus den USA. Also das Institut ist vielfach ausgezeichnet. Und der Verdacht ist jetzt, dass da illegal ein dreistelliger Millionenbetrag verschwunden sein soll. Also nicht verschwunden, sondern von dem Anwalt abgezweigt werden sollte.
Das Institut für Rundfunktechnik haben wir auch mehrfach hier schon im Medienmagazin vorgestellt, auch zum Thema HBBTV oder was war das jüngste? Achso, dieser HEVC, Kompressionsstandard für DVB-T2, ist dort auch mitentwickelt worden. Das ist eine Tochter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, getragen von ARD, ZDF, Deutsche Welle, aber auch ORT und SRG. Damit ist der Skandal des IAT ja auch ein Skandal, der die Sender betrifft. Hören wir doch mal dazu Carola Wille. Nee, die hören wir doch, wir haben sie.
Bei einem Podcast.
Nein. Kleiner Augenblick. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, während ich den O-Ton, der tatsächlich jetzt durcheinander gekommen ist, die Frage, was sagt eigentlich das IAT?
Das IAT selbst schweigt und die Krisenkommunikation übernehmen die Gesellschafter. Das sind ja die Sender und dort speziell der Bayerische Rundfunk. Das ist die sogenannte Sitzanstalt, also dort auf dem Gelände des BR in Freimann. Draußen vor München sitzt nämlich das IAT.
Und hören wir mal jetzt den Justiziar Albrecht Hesse.
Genau, das ist der, wie du gerade gesagt hast, der Justiziar des Bayerischen Rundfunks, der die Krisenkommunikation übernimmt. Und meine Kollegin, meine ZAP-Kollegin Tina Soliman hatte die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, nachdem es am Montag eine, naja, auch Krisengesellschafterversammlung beim IAT gab. Und sie hat gefragt, wie der Fall eigentlich bekannt wurde.
Bei einem Prozess in den USA kamen da verschiedene Sachen ans Licht und das ist aber jetzt mit den Details, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir die laufenden Ermittlungen nicht gefährden, weil das hat wirklich erstmal Vorrang, so viel Geld wie möglich für die Gesellschaft jetzt da zurückzuholen.
Für Außenstehende ist das alles noch recht nebulös. Der BR-Justiziar erklärt aber, warum das eigentlich passieren konnte.
Es handelte sich um Erlöse, die eben durch eine Verwertungsgesellschaft generiert worden und die dann nicht ordnungsgemäß an das IAT geflossen sind. Und aufgrund dieser Konstellation hat es dann eben so lange gedauert, bis man der Sache auf die Spur gekommen ist, weil eben nicht unmittelbar Geld in der Kasse gefehlt hat.
Und der kritische Punkt ist die Bewertung der Patente, vor allem auch, wie sie sich denn eigentlich entwickeln, nachdem sie mal auf dem Markt platziert wurden. Patente werden ja begehrter, wenn die Technologie dann plötzlich auch sinnvoller ist im Einsatz. Und die mit dem Emmy ausgezeichnete Audiokodierung, heißt es zum Beispiel, sei erst Jahre später, nachdem sie auf den Markt gebracht wurde, durch die Decke geschossen. In der Nutzung, in der Lizenzierung damit und damit auch in den Erlösmöglichkeiten, muss man ja sagen, für das IAT. Im IAT selbst, Institut für Rundfunktechnik, wie es der Name schon sagt, sitzen aber ja vor allem, im Prinzip ist das ein Haufen Techniker, die fachlich versiert sind, was Technik angeht. Aber offensichtlich ist das Management dort nicht groß. Man hat da versucht, vermutlich schlanke Strukturen aufzubauen. Das wurde vielleicht jetzt zum Verhängnis. Und der BR-Justiziar wird in diesem Punkt sogar sehr deutlich.
Also da hat man sich eben zu wenig drum gekümmert. Das ist eben das Verfahren. Nur bei der Neuvergabe von Patenten in die Verwertung überlegt man sich, was sind die ungefähr wert, was könnten die bringen, wie muss da die Vergütung aussehen. Und wenn das einmal geschehen ist, dann läuft es halt immer weiter.
Aber es reicht ja nur nicht, als Sender auf das IAT zu zeigen. Ist man da vielleicht möglicherweise bei den Landesrundfunkanstalten ein bisschen zu naiv vorgegangen, den Technikern das Geld verdienen zu überlassen?
Das räumt man jedenfalls nicht ein, würde ich an ihrer Stelle auch nicht tun, wenn da was dran ist, sondern man spricht lieber davon, dass beim IAT man dem Anwalt blind vertraut habe und er diese Vertrauensposition ausgenutzt hat, also schwarzer Peter komplett zum Anwalt. Das interessante Detail daran ist, der Anwalt war selbst mal fest angestellt beim IAT. Man kennt sich da also ganz gut. Daher kommt auch diese Vertrauensposition. Ich habe mich darüber, über die ganze Konstellation mit Klaus Ott unterhalten, der seit Jahren zum Thema Wirtschaftskriminalität recherchiert im Investigativressort der Süddeutschen Zeitung, also der Hauszeitung sozusagen, der Sitzzeitung kann man fast sagen. Das IAT hat sich um Siemens gekümmert, um Hoeneß und so weiter und jetzt eben um die Rundfunktechnik. Und Ott vermutet schlicht ökonomisches Desinteresse im System.
Also wenn ich wertvolle Rechte habe, dann muss ich mir natürlich zwischendurch immer mal die Frage stellen, was sind die eigentlich wert am Markt, muss Vergleiche vornehmen, damit ich das, was ich optimal erlösen kann, auch in die Kasse hole. Es geht ja um ein Institut, das mit Zuschüssen der öffentlich-rechtlichen Anstalten finanziert worden ist, also mit Rundfunkbeiträgen der Zuschauer und der Hörer. Und da gehört es sich einfach, dass man mit diesem Geld sorgsam umgeht. Das ist ja sozusagen fremdes Geld, das Geld anderer Leute. Und da sollte man schon darauf achten, dass man mit diesem Geld so sorgsam umgeht, dass man vielleicht auch die Zuschüsse senken kann und das Institut für Rundfunktechnik sich auch in einem größeren Umfang selber finanzieren kann.
Also ich habe ehrlich gedacht, die machen das aufgrund eben dieser Entwicklung, die sie weltweit möglicherweise dann auch sehr kostengünstig für sich selbst finanzieren, reinspielen. Das heißt also, trotz dieser ganzen technischen Innovation trägt sich das IAT nicht von allein.
Genau, also es ist schon immer so, dass das IAT Zuschüsse von den Sendern bekommen hat. Das sind ja letztlich damals Rundfunkgebühren, jetzt Rundfunkbeiträge, die reinfließen in das Institut und die Techniker letztlich auch bezahlen. Vergangenes Jahr beispielsweise allein waren das 17 Millionen Euro, die von den Sendern, auch Österreich, Schweiz gehören ja dazu, in das IAT geflossen sind. Gleichzeitig eingenommen mit Auftragsforschung und eben Erlösen von Patenten hat man nur 5 Millionen Euro. Und nun soll der Anwalt ja diesen dreistelligen Millionenbetrag über Jahre insgesamt abgezweigt haben. Das hieße, vielleicht hätte das IAT sich mit seinen Erfindungen nicht nur selbst tragen, sondern an die Sender sogar Geld ausschütten können.
Wir wissen, beim Kika gab es ja mal einen Skandal, wo der Herstellungsleiter das Geld zur Spielbank getragen hat. Er war also auch spielesüchtig und brauchte also immer Nachschub. Und dadurch wuchs die kriminelle Energie. Wie war es hier? Hat der Anwalt das Geld irgendwo verjubelt oder weiß man darüber was?
Also vielleicht haben die Sender und das IAT Glück um Unglück, denn ein Großteil des Geldes hat der Anwalt in der Firma seiner Familie gebunkert, also tatsächlich auch sauber verbucht. Das kann man im Handelsregister letztlich das Volumen auch nachvollziehen. Außerdem hat er, das kann man den Münchner Zeitungen entnehmen, offensichtlich ein sehr wertvolles Haus bei München mit Marmor, mit Fahrstuhl, mit einem Weinkeller und sogar einer beheizten Garagenauffahrt, damit er im Münchner Winter nicht Schnee schippen muss. Also sozusagen der pure Luxus, der sich im Zweifel sicher auch gut verkaufen ließe, wenn das denn alles so ist. Denn noch ist es ja ein Verdacht. Es gibt ja kein Urteil bislang.
Und ich habe Carola Wille, der O-Ton hat sich jetzt angefunden, bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung gefragt, am Rande einer Diskussion zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie sie den Fall bewertet. Und ich muss sagen, der O-Ton ist sehr kurz, weil sie ist Juristin und alles, was sie natürlich jetzt sagen würde, kann dann notfalls auch zulasten der ARD und den Aufsichtsgremien führen. Und was sie sagt, ist das Erwartbare gewesen. Ich nehme es mal vorweg.
Also ich will nicht vorgreifen. Entscheidend im Moment ist, dass wir konsequent aufklären und alle notwendigen Konsequenzen ziehen.
Und danach sieht es ja doch irgendwie aus.
Tatsächlich, man muss auch sagen, also es war nicht so, dass Investigativreporter den Fall auf die Agenda gesetzt haben, sondern es war der Bayerische Rundfunk, der eine Strafanzeige erstattet hat. Daraufhin wurde ein Arrestbeschluss erwirkt, also das Geld erstmal, das in diese Firma der Familie des Anwalts geflossen ist, sichergestellt, bis es dann irgendwann möglicherweise ein Urteil gibt. Also möglicherweise hat man da vieles verschlafen, war da naiv, aber jetzt kann man schon sagen, gibt es ein ehrliches Bemühen, das aufzuarbeiten. Man muss ja auch sagen, schlicht aus Interesse, weil man Geld zurückfordern könnte.
Erstmal bis hierhin vielen Dank. Das wird möglicherweise dann auch wieder so ein kleiner, serielles Thema im Medienmagazin sein.
Ein Running Gag.
Naja.
Auch wenn es nicht wirklich witzig ist, aber.
Ja, aber es hat irgendwie was, ich gebe es gern zu, sowas Krimi-mäßiges. Ne?
Also das mit der Villa da draußen in München und so irgendwie, zumindest dieser Part ist natürlich zum Schmunzeln. Das ist ja fast eine Filmvorlage.
Genau, das dachte ich ja, Krimi. Vielleicht wird das auch irgendwann mal verfilmt werden und dann werden die Einnahmen möglicherweise dem Täter dann zu viel. Also wir müssen ja mutmaßlich, alles mutmaßlich und das sind auch Recherchen, journalistische Recherchen und noch nichts. Also ich will ja um Gottes Willen.
Ja, die Staatsanwaltschaft ist dran. Es gibt Arrestbeschlüsse und so weiter, U-Haft.
Ja, aber man sollte nicht vorverurteilen. Das sollte schon exakt ablaufen. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Valerie mit Amy Winehouse und Mark Ronson. Hier auf Radio 1 ein beitrags- und werbefinanziertes Programm. Und Sie haben ja die Debatten, die gehen ja eigentlich zurück bis in die 50er Jahre, um mal ehrlich zu sein, als der Bayerische Rundfunk anfing mit Werbung, mit Fernsehwerbung, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk seine erst gebührenfinanzierte, dann beitragsfinanzierte Geldeinnahmequelle gehört. Diese Diskussionen poppen immer mal wieder auf und verstärken sich, sind jetzt gerade wieder im Fokus. Und da ist natürlich die Frage der Transparenz ein sehr wichtiges Argument, um auch deutlich zu machen, dass hier nicht irgendwie tatsächlich Gelder verschwinden, die das Volk bezahlt, sondern dass man auch rechenschaftspflichtig ist. Und Daniel, gab es denn irgendwie Probleme beim Recherchieren dieses Themas im eigenen System? Das müssen wir ja sagen. Das ist ja auch bei anderen Institutionen nicht immer einfach, über sich selbst zu berichten.
Das stimmt. Es war ja so, wie gesagt, dass der Bayerische Rundfunk die Geschichte selbst veröffentlicht hat. Parallel ist auch eine Pressemitteilung rumgegangen. Dann wollte man es erstmal bei diesem Thema und dieser schriftlichen Stellungnahme bewenden lassen. Und als wir dann bei ZAPP mitbekommen haben, dass es diese kurzfristig anberaumte Gesellschafterversammlung gab, wollte man uns dort nicht drehen lassen und auch am Rande lieber keine Interviews führen lassen. Nach mehrfacher Nachfrage hat dann aber der BR-Justiziar, den wir eben gehört haben, tatsächlich erstmal ein Statement geben wollen. Das heißt ja in der Regel keine Nachfrage, hat dann aber doch 5, 6 Nachfragen zugelassen und ich finde offene Worte gefunden. Also sozusagen Transparenz nach hartnäckiger Anfrage war doch hier möglich und das bei einem doch sehr heiklen Thema.
Zumal man sagen muss, also diese Transparenzoffensive, als Carola Wille als MDR-Intendantin ins Amt kam, als ARD-Vorsitzende, er heißt ja natürlich auch immer Leute mitnehmen und überzeugen, weil manches ist vielleicht aus deren Sicht dann doch eher geheim oder gehört in den internen Kreis, das soll man nicht in der Öffentlichkeit ausbreiten. Also Firmenkultur umzuentwickeln ist auch ein langwieriger Prozess.
Ja, das stimmt, aber man muss zum Beispiel auch beim Vergleich der Systeme sagen, also die ARD ist jetzt in einigen Punkten doch transparenter, auch offensiver in der Transparenz als beispielsweise das ZDF. Nehmen wir die Anmeldung, die KEF-Anmeldung, also letztlich die Bedarfanmeldung der Sender, nach der sich dann der Rundfunkbeitrag berechnet. Die jüngste Anmeldung hat die ARD, hat ihre Zahlen in einem mehrseitigen Dossier ins Netz gestellt. Vom ZDF ist sowas auch auf Nachfrage nicht zu haben gewesen.
Und diesen Eindruck bestätigte mir auch Jörg Langer. Er ist Produzent einerseits, also stellt selbst Filme her, Dokumentation. Andererseits ist er Medienforscher und war geladen zu der vorhin schon erwähnten Heinrich-Böll-Stiftungsveranstaltung in Kooperation mit der Otto-Brenner-Stiftung. 7 Stunden war das, eine Fachtagung zur Rolle und Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und er forscht genau im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung, nämlich über das, was das Schlagwort Transparenz so hergibt. Also er hat geguckt, was steht denn im Netz? Er hat geguckt, wie verträgt sich das mit den Zahlen? Hat die abgeglichen, ob das dieselben Zahlen sind, die zur selben Thematik veröffentlicht wurden und so weiter? Und hören wir doch mal seine kurze Einschätzung. Jörg Langer.
Auf der einen Seite hat sich viel getan in den letzten Jahren, dass bestimmte Zahlen verständlich und auffindbar für die Bürgerinnen und Bürger aufbereitet werden. Wenn man dann aber ein Stückchen genauer reinsteigt und wissen will, was genau denn wofür aufgewendet wird, da stößt man recht schnell an die Grenze. Was kostet Fußball? Ja? Was wird für den Tatort ausgegeben? Das wird halt nur sehr pauschal herausgegeben im Durchschnitt. Was wird für Mehmet Scholl, also die ganz normalen, also die Beispiele, die schon sehr publik sind, da sagt man immer, das könne man nicht rausgeben.
Was machen möglicherweise die Anstalten auf ihrem Beobachtungsfeld falsch?
Also ich würde es mal so sagen, es gibt da sehr eingefahrene Gleise. Also das System, der Rundfunkstaatsvertrag stammt aus Mitte der 80er Jahre. Die KEF, die wurde 1975 gegründet. Ja, die gesamten Strukturen, so wie Entscheidungen getroffen werden, wie kontrolliert wird, wie Mittel fließen, wie Mittel verwendet werden, das ist 30 bis 40 Jahre alt.
Aber man sitzt doch jetzt am 21. Rundfunkänderungsstaatsvertrag.
So ist es. Aber der Rundfunkänderungsstaatsvertrag hat wenig an den Strukturen geändert. Er hat hier und da mal was gesagt zum Thema 3-Stufentest und was ist mit Werbung und was dürfte nicht. Aber so die grundsätzliche Struktur, wie dort raufgeschaut wird, es gibt halt die Rundfunkräte, es gibt die Verwaltungsräte, es gibt die Wirtschaftsprüfer, die intern prüfen, es gibt die Rechnungshöfe der Länder, die sozusagen prüfen. Aber das hat sich nicht so großartig verändert in den letzten Jahren und somit bei uns hat sich alles verändert. Also der gesamte Medienkonsum, die gesamte Anbieterstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat sich verändert und da muss im Prinzip nachjustiert werden.
Wie?
Ich denke, es muss auf alle Fälle an bestimmten Punkten genauer hingeschaut werden. Also es müssen die Kontrollen für mich, und das zeigen immer wieder bestimmte Beispiele, wie auch jetzt Institut für Rundfunk, es müssen wirklich Kontrollen verschärft werden. Das System, wie es jetzt funktioniert, dass bestimmte Zahlen gar nicht den Rundfunkräten vorgelegt werden, Das kann nicht sein, weil man wiederum Angst hat, dass die Zahlen, weil Sitzungen teilweise öffentlich sind oder halböffentlich sind, dass die dann nach draußen kommen. Die Rechnungshöfe müssen ja mehr prüfen. Also wir haben 202 bei der ARD, 202 Beteiligungsgesellschaften, Tochter-Enkelfirmen. Die machen im Jahr 1,56 Milliarden Euro Umsatz. Ja, wie fließen diese Mittel wieder zurück an die Gesellschaft, nämlich an den Rundfunk? Wie werden diese Mittel verwendet? Also da gibt es so einen Bereich, der sich der unmittelbaren Kontrolle durch die Strukturen entzieht. Und da hat sich wirklich etwas so divergent entwickelt, was wieder irgendwo zusammengeführt werden muss.
Jörg Lange am Rande der Fachtagung in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir hören nach dem Service mehr.
Fähigkeiten, die man sich mühsam angeeignet hat, sollte man ruhig weiter nutzen. Wäre ja sonst schade drum. Also bitte lesen Sie oder hören Sie wenigstens zu. Radio 1 und Thalia präsentieren Literatur live. Lesungen für Groß und Klein. Samstag, 20. Mai. Phil, Triumph des Chillens. Donnerstag, 29. Juni. Gregor Gysi, Anna Thalbach und Max Mohr lesen Marx und Engels Intim aus dem unzensierten Briefwechsel. Im Prater, im Kino International, in der Kulturbrauerei und an vielen weiteren tollen Orten in Berlin. Alle Infos auf radio1.de. Literatur live. Für alle, die das Lesen lieben und das Vorgelesen bekommen und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich mehr zum Thema öffentlich-rechtliche Medien, Legitimation und Verantwortung in Zeiten des Medienwandels. Die zweistündige Podiumsdiskussion aus der Heinrich-Böll-Stiftung habe ich Ihnen jetzt schon mal per Twitter, per Link geschickt. Auf meinem Blog können Sie diese zweistündige Veranstaltung als Audio on Demand anhören.
I've broken many promises, but this one I would die.
Nichts ist vollkommen, nichts ist perfekt. Das gilt natürlich auch für ein Unternehmen, was 42 Millionen Beitragskonten hat. Dani, und du hast noch, was Transparenz anbelangt, noch einen interessanten Aspekt zum IAT.
Ja, wir haben ja eben den Wissenschaftler gehört, der für die Otto-Brenner-Stiftung letztlich ausarbeitet, wie es um die Transparenz der öffentlich-rechtlichen Sender bestellt ist. Da fiel unter anderem das Wort Bundesrechnungshof. Die mögen doch vielleicht auch ein bisschen häufiger prüfen. Zurück zum Fall IAT. Genau, dort gab es nämlich eine Prüfung vor einigen Jahren. Und wenn man in diesem Bericht des obersten bayerischen Rechnungshofs schaut, dann finden sich dort auch so Formulierungen wie Erlösoptimierung. Da dachte ich beim Lesen, oh, jetzt kommt der Hinweis bei dem Patenten könnte man noch mehr erlösen, da ist mehr Potenzial drin, als das IAT erkannt hat. Aber das hat der oberste Rechnungshof tatsächlich auch nicht erkannt bei seiner tiefen Prüfung, sondern da ging es darum, mehr Auftragsforschung zu betreiben. Also selbst wenn die Kontrolleure hingucken, finden sie nicht immer den wunden Punkt.
Zurück zu der Tagung. Also Transparenz war ein Thema, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut zu Gesicht steht, sage ich jetzt mal. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber es gibt eben unterschiedliche Auffassungen von Transparenz bis hin zu juristischen Hemmnissen. Und das zu diskutieren, finde ich in der Öffentlichkeit zumindest auch sehr wesentlich und wichtig gewesen. Dann hat sich Florian Hager gestellt den Fragen. Er ist ja der Chef des ARD-ZDF-Jugendangebots Funk. Im letzten Oktober gestartet, mit 45 Millionen pro Jahr aus Beitragsmitteln finanziert und für manche einfach zu üppig finanziert. Zumal, und die Kritik gab es auch auf der Republika von Hans Demmel, dem VPRT-Vorsitzenden, also der, man kann so sagen, Lobbyvereinigung der Privatfunker, die sagten, also damit würde man YouTube und Co. stärker machen, besser machen und es wäre marktverzerrend, mit so viel Geld, also auf diesen Drittplattformen tatsächlich aufzutrumpfen. Und ich habe mal was versucht, mal aus einem anderen Blickwinkel dieses Thema zu beackern und habe meinen Schülerpraktikanten Damian Zapelnik gebeten, genau diese Frage Florian Hager zu stellen. Hören wir ihn mal.
Warum machen Sie YouTube attraktiver und schaffen es nicht, eine eigene Marke zu erfinden, wie zum Beispiel Clipfish?
Genau, war ja auch gerade in der Diskussionsrunde relativ stark die Frage, warum nach dem Motto, wir hätten schon aufgegeben und ähnliches. Mein Dilemma ist, dass ich relativ viel Geld habe. Wenn ich aber eine Plattform wirklich sinnvoll aufziehen will, mit Marketing und allem, was dazugehört, müsste ich sehr, sehr viel von dem Geld eben in den Aufbau dieser Plattform stecken, in das Marketing stecken und hätte dann relativ wenig Geld für Inhalte. Mhm. Deswegen ist unsere Strategie zu sagen, jetzt in dem ersten Schritt versuchen wir, möglichst viel Inhalte zu produzieren, weil das ist das, was es eher nicht gibt in der Zielgruppe. Das ist, Plattformen gibt es unendlich viele und dagegen anzugehen, wäre jetzt also aus unserer Sicht strategisch erstmal falsch, also zu sagen, wir bauen jetzt ein neues YouTube auf, wer würde denn da zu uns kommen? Ich meine, würde es auch nicht, also wenn das Ding jetzt, keine Ahnung, der heiße Scheiß von ARD und ZDF heißt, würdest du ja wahrscheinlich auch nicht sagen, ja komm, ich gehe da mal aus meinem Instagram raus und guck mir die Plattform an und lad mir die App runter oder ähnliches. Also wir müssen erstmal ein Inhaltangebot schaffen, das dann so stark ist, dass dann vielleicht doch mal irgendjemand sagt, hey, eigentlich brauche ich YouTube nicht, weil das, was ich eigentlich sehen will, kriege ich alles bei denen und dann gehe ich rüber. Und deswegen ist der erste Schritt, Inhalte zu machen und dann zu gucken, wie schaffen wir daraus auch eine Plattform zu generieren. Aber die ist eben nachgelagert.
Und Kritik der Privatfunker, man würde mit Beitragsmitteln YouTube und Co. stärken, kontert Funkchef Florian Hager so.
YouTube verdient mit uns kein Geld, kann mit uns kein Geld verdienen, weil wir einen Vertrag mit YouTube haben, der quasi ausschließt, dass unsere Videos remonetarisiert werden. Weder von uns noch von anderen, also auch nicht von YouTube.
Und man müsse sich auch dort aufhalten, wo eben Jugendliche tatsächlich heutzutage unterwegs sind, eben zum Beispiel auf Instagram. Und Damian Zapelnik arbeitet noch an dem Video. Er hat also das Interview auch in Videoform und wird das am Wochenende hochladen. Er ist 14 Jahre alt. Und ja, interessant mal, wie dieses Interview dann möglicherweise in seinen Echokammern dann viral geteilt wird. Ich werde es dann auch nochmal bei mir hochladen im Medienmagazin und das finden Sie auch auf der Drittplattform YouTube. Ja. Interessant ist ja vor allen Dingen, dass der wissenschaftliche Rat von außen bei dieser Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung eigentlich ein Mut zu sprechen war an diejenigen, die im öffentlich-rechtlichen System selbst konfrontiert werden, Daniel, mit dem Thema Glaubwürdigkeit. Ich weiß, wenn du so unterwegs bist, dann wird ja auch immer gesagt, ach ja, man glaubt euch nicht mehr, Lügenpresse und so weiter. Aber es ist alles nicht so schlimm, wie man denkt. Er hat direkt aufgefordert, das mal ein bisschen gelassener zu sehen, weil Kritik gab es tatsächlich schon immer. Und diese, die jetzt hochgekocht ist, also jedes System hat ja sicherlich kritische Bereiche und das soll man jetzt nicht gleich als Makel verstehen, sondern als Chance. Hören wir einmal der Leipziger Forscher mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, Professor Elmar Brähler.
Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja jetzt verrückt machen lassen durch Glaubwürdigkeitskrise. Ich denke, da sollte man sich nicht davonjagen lassen. Was ich sehr wichtig finde, wir haben in unserer Mittelstudie in der letzten festgestellt, dass es zwar Gruppen gibt, Untergruppen gibt, vor allem diejenigen, die unser Gesellschaftssystem ablehnen, die auch eher zur Gewalt neigen, dass es aber sehr große Bevölkerungsgruppen gibt, die früher dem Staat gegenüber eher distanzierter waren, aber die nun auch eher staatsaffiner geworden sind. Das betrifft nicht nur das klassische Milieu, sagen wir klassische CDU-CSU-Wähler, sondern betrifft auch diejenigen, sagen wir, grün-linken Spektrum, die nun betonen, was sie nun an ihrem Staat haben.
Und es schlage sich in der Akzeptanz gegenüber ARD und ZDF nieder. Daniel, schätz mal, also nach parteipolitischen Präferenzen sortiert, wie viel Prozent von denen nach Parteien sortiert, finden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so gut, dass sie sich politisch informieren?
Also ich ordne das jetzt Parteien zu. Ja, genau. Also es ist ja bekannt, dass die Grünen hohe Sympathien haben zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jedenfalls hat Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt inzwischen, schon gesagt, dass sehr viele Journalisten, also der Großteil der Journalisten, die er kennt, letztlich mit Grünen sympathisieren. Und ich nehme an, das ist eine Wechselbewegung.
Richtig, 3/4 der Grünen-Anhänger orientieren sich politisch am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also an den Informationen, wenn sie Informationen beziehen und finden die auch glaubhaft. 2/3 Zustimmung kommt aus dem Lager SPD und FDP, die sind fast gleich auf. CDU, CSU knapp mit 64,9% und es folgen Linke und Nichtwähler und 25% der AfD-Sympathisanten finden ARD und ZDF glaubwürdig. Immerhin noch 1/4 der AfD-Wähler. Interessant ist noch, er hat herausgefunden, dass eine geringere Nutzung öffentlich-rechtlicher Rundfunkprogramme für die politische Information auf folgende Gründe zurückzuführen ist, nämlich wenn man antisemitisch eingestellt sei, wenn man die Demokratie ablehne oder wenn man unzufrieden ist mit der Funktion der Demokratie, ob jetzt nun auf dem Papier, also im Grundgesetz oder auch in der Praxis und dann bei politischer und sozialer Deprivation. Das meint also, wenn man an den Rand gedrängt ist. Und was noch, also das ist schon wieder eine fast witzige Komponente, Konfessionslose sind bei 58,2% Ablehnung und Katholiken 57% gegenüber Protestanten 65,3. Das sind jetzt viele Zahlen, die kann man dann auch später auf meinem Blog noch nachlesen. Und
das heißt, zum Kirchentag jetzt am folgenden Wochenende kommen die Fans des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Oder eben nicht, die Protestanten 65,3. Ich kann es gerne nochmal wiederholen, aber das führt wahrscheinlich jetzt zu weit, weil es gibt auch ein Nord-Süd-Gefälle und also man muss das.
Ich glaube, ich brauche das schriftlich.
Ja, genau. Es ist auch nicht monokausal und monokomplex, sondern hängt ja irgendwie alles immer mit allem zusammen. Und wir werden darüber auch noch in der nächsten Sendung diskutieren, weil ein Thema schaffen wir jetzt leider nicht mehr, aber ich habe mir Studiogäste eingeladen für nächste Woche, was nämlich das große Themenfeld der Publikumsbeteiligung anbelangt. Da gab es interessante Vorschläge, wie man Mitverantwortung übernehmen und vielleicht auch mitbestimmen kann, jenseits dieser normalen Gremien, die es ja ohnehin gibt. Aber da entstehen jetzt interessante neue Vorschläge und die werden wir in der nächsten Woche hier vorstellen. Ich kann ja schon mal zur Orientierung eine Adresse nennen, und zwar unter rundfunk-mitbestimmen.de. Der Softwareentwickler dieser Seite wird nächste Woche hier im Studio sein.
Ich muss noch mal zu den Statistiken zurück. Wurde denn zum Beispiel auch erfasst, wie die Zustimmungsrate zum Öffentlich-Rechtlichen ist, zum Beispiel bei Fleischessern verglichen mit Vegetarier?
Nee, also wie detailliert ist dieses Panel? Nein, das darf man auch nicht jetzt ins Lächerliche ziehen. Professor Brehler von der Leipziger Uni, der hat hier auch nicht eigentlich eine Medienstudie gemacht, sondern eine Studie über Rechtsradikalismus, und dabei fiel das mit sozusagen als Befragungspunkt ab, und er hat das dort in der Heinrich-Böll-Stiftung zum Besten gegeben und, sagen wir mal, eher so eine politische Analyse gemacht, wie die Sympathie ist gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt aber jetzt nicht, wenn man konfessionslos ist und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mag, dass man da irgendwie jetzt ein Problem haben soll. Also immer noch mal ein paar andere Studien lesen, aber ich finde es trotzdem interessant, wie die Forschung bis in solche Details hineingeht und dass es nicht nur darauf ankommt, ein gutes Programm zu machen, sondern je nachdem, wie man geboren ist, wo man geboren ist, wie man aufgewachsen ist und wie man überhaupt politisch motiviert durchs Leben geht, findet man das ein oder andere Programm plötzlich gut oder schlecht. Das finde ich schon ziemlich spannend. Das ist eigentlich vorher schon klar gewesen, glaube ich. Aber das jetzt nochmal so aufgefächert zu bekommen, dass es da so gravierende Unterschiede gibt, das fand ich dann doch interessant. Erstmal bis hierhin vielen Dank. Dann müssen wir nochmal ganz kurz auf die Republika gucken. Wenn ich sage, man muss noch mal auf die Republika gucken, Daniel, dann, weil ich so ein bisschen Schuldkomplexe habe, eigentlich hätte ich jetzt eine Sondersendung machen müssen, Republika, mehr Leute als je zuvor, alle Stages voll tatsächlich und professionalisiert, perfektioniert. Es gibt auch Weltfirmen als Sponsoren und aber ich habe gar kein schlechtes Gefühl, weil Radio 1 war ja auch super dabei.
Ja, der Radio 1-Bus war prominent am Eingang platziert und es wurde live daraus gesendet. Also insofern.
Genau, und dann gibt es ja auch noch.
Nichts zu kompensieren.
Es gab, der Deutschlandfunk hat berichtet, ja. Deutschlandfunk Kultur hat berichtet. Und ich verweise jetzt tatsächlich nicht, weil ich keine Lust hätte, sondern weil ich denke, das ist gut so verteilt auf YouTube. Auf der Drittplattform. Die Republika stellt dort jetzt sukzessive auch die Einzelclips rauf. Vorher waren nur die Streams, wo man sich so ein bisschen durch mehrere Stunden durchquälen musste. Je nach Internetanbindung war das ein bisschen beschwerlich, aber jetzt werden auch so einige Clips gemacht. Ich weiß nicht, ob Sascha Lobos Vortrag schon draußen ist. Gestern war es jedenfalls noch nicht. Aber das braucht doch schon, weil also wie viel? 8 Bühnen waren es wenigstens.
Ja. Also es war gigantisch. Ich war jetzt nur einen Tag da, aber als ich mich da über die Veranstaltung bewegt habe, habe ich mir gedacht, jetzt nach gut 10 Jahren, war es die 11. Habe gar nicht genau nachgezählt. Genau, die 11. genau. Habe ich mir auch gedacht, so jetzt wird irgendwann Zeit, dass sich was ausgründet, dass es irgendwie parallel im Wedding sowas Subkulturelles aus der Republika gibt, damit mal wieder was Neues geboren wird.
Ich glaube, diesen Satz sollten wir jetzt aufheben. Das wird passieren müssen einfach. Das ist so. Aber die. Na, gründe du doch, dann wissen wir das Datum. Aber weswegen ich jetzt nochmal elegant zur Republika will, ist, weil im Podcast, liebe Beitragszahlerinnen und Zahler und auch solche, die einfach nur mitwohnen und den Rundfunkbeitrag sozusagen nicht bezahlen müssen, aber in den Genuss von Radio 1 kommen, läuft jetzt ein 25-minütiges Interview mit Gunter Dück. Das ist so mein Liebling immer auf den Republikas der letzten Jahre gewesen. Er ist Mathematiker, war mal Manager bei IBM und schreibt Bücher, er geht ja, auf Fachvortragskonferenzen und muss dann den Leuten zum Beispiel erzählen, was von Disruption und Transformation, und das finde ich immer ganz witzig. Und er hat immer einen Vortrag, auch auf der Republika, den kann man auf YouTube auch hören. Kennst du den? Gunter Dück.
Das ziehe ich mir immer im Herbst rein. Also wenn der Sommer sozusagen zu Ende ist, dann ziehe ich mir die Republika, die Einzelveranstaltung rein.
Und jetzt für alle UKW-Satelliten-, Kabel- und Internet-Live-Hörer einen kleinen Appetit happen. Gunter Dück, er stellt sich selbst vor.
Heißt Gunter Dück? Ja, was? Wer bin ich?
Und wie viele?
Ja, genau. Dichter, ganz viele. Dichter, Philosoph, habe mich als Digitalvordenker etabliert. Bin viel bei Keynotes in Industrieunternehmen zugange, schreibe ab und zu Bücher.
Genau, Sie schreiben...
Krieg bald Rente.
Dück's World, ne? Oder so ähnlich heißt das?
Das war mal eine Buchreihe vom Springer Verlag aus Heidelberg, dem Wissenschaftsverlag. Und die hatten dann so eine blaue Reihe gemacht, die hieß Dück's World. Da sind auch andere Bücher mal erschienen, also von anderen Autoren.
Weil ich schon sagte, und zwar wie viele, das ist ja ein Buchtitel von Richard David Precht, Wer bin ich? Und der hat sie mal genannt als den Vater der Formulierung Flachbildschirm-Rückseitenberatung.
Ja. Ja gut, das ist das Wort habe ich das propagiert auf der ersten Republika-Konferenz, wo ich war, das war 2011.
Und jetzt sind Sie 2017, was ist das für Sie für eine Entwicklung? Fühlen Sie sich da eher so als Prediger, der immer wieder die Leute zurückholt auf den Boden der Tatsache? Oder noch nicht mal Tatsache, sondern auf den Boden von Gedankenkonstruktionen, die ja keiner im Blick hat möglicherweise. Letztes Jahr kann ich mich erinnern, der Cargo-Kult war ein Thema von Ihnen.
Ja, genau. Ja gut, ich bin tendenziell wahrscheinlich zu früh, weil man sich irgendwie über die Zukunft Gedanken macht. Ich möchte mir über die echte Zukunft Gedanken machen, nicht so eine spekulative, dass man jetzt eine Festplatte ans Gehirn geschraubt kriegt oder sowas. Ich finde, man müsste einfach nachdenken, was so logisch aus den jetzigen Entwicklungen so vernünftig geschlossen werden kann. Das ist gar nicht so sehr eine Prognose, sondern einfach so was wie fast ein Schluss. Also das System konvergiert gerade auf irgendeinen Punkt hin, den man schon sehen kann. Und dann jammern jetzt immer noch viele Leute rum, dass da wollen sie das aber nicht haben. Dann sage ich, ja, dann hätte der mal vor 10 Jahren das anders diskutieren müssen. Und im Grunde ist das mir manchmal alles sehr im idealistischen Raum, ja, also auch das Gejammer, das Internet ist nicht mehr das, was es früher mal war, sagen die anderen. Die anderen sagen, wir müssen jetzt wohl mal Digitalisierung einführen, also auch auf so einer quasi dämlichen Basis. Und ich versuche irgendwie ein bisschen so gesunden Menschenverstand reinzubringen.
Sie sind ja in der Zukunft der ersten Republika gerade jetzt. Wenn Sie sich jetzt in der Zukunft, also gegenwärtig natürlich abfragen können, wie Sie damals die Zukunft gesehen haben, wie ist denn so Ihre Prognosefähigkeit? Wie gehen Sie mit sich selbst da so ins Gericht?
Das stimmt schon alles. Ich meine, jetzt Sie haben Flachbildschirm-Rückseitenberater. Ich habe damals gelästert, dass die Leute praktisch nur noch Dinge vom Bildschirm ablösen und eigentlich selber nichts mehr können. Jetzt nehmen wir einfach 6 Jahre später, jetzt sagen die Leute, ah, diese Berufe können ja ganz roboterisiert werden. Das habe ich aber, das wollte ich ja mit dem Wort damals sagen. Also, dass sie jetzt praktisch kurz vor der Automatisierung stehen und irgendwie nur noch den Computer vorlesen. Und jetzt sagt man, jetzt lassen wir den Menschen eben noch weg dabei. Ja? Und alle Berufe, das war damals meine Botschaft, die so einen Touch haben, dass man es auch automatisch machen kann, wie Zugführer oder sowas oder mindestens Bearbeiter oder Mehrwertsteuerausrechner für Hotels, was nicht so einfach ist. Das können Computer dann selbst. Und jetzt stehen wir so auf dieser Roboterangst. Aber es will keiner richtig konkret werden, zu sagen, welche Aufgaben haben wir jetzt da? Also wir denken uns jetzt mal so, dass diese Entwicklung weitergeht, was klar ist, dass sie weitergeht. Und dann sagen wir, was jetzt getan werden muss. Darüber will gar keiner reden. Und ich versuche das jetzt mal so anzustacheln, dass wir mal Konsequenzen haben. Also nicht jetzt jammern.
Was ist denn der dringendste Schritt, den man jetzt machen müsste, aber keiner macht ihn, weder im Denken noch im Handeln?
Also im Grunde gibt es ganz viele Ideen, die laufen darauf hinaus, dass sich in den Köpfen was ändert, und das ist Quatsch, das tut es nicht, also das ist Gelaber. Also ja, was man konkret tun kann, nur mit Geld, also was muss man nur bewilligen, wäre zum Beispiel ein vollständiger, super Internetausbau. Also dass man so, sagen wir mal, so demnächst in den Zustand von Korea oder Japan kommt. Oder
reicht nicht Bulgarien schon?
Ich bin ja öfter jetzt in Reden, auch in anderen Ländern, war jetzt gerade in Ljubljana, da ist das Internet dramatisch besser als hier in Berlin. Also war in Südafrika, da kriegt man so immer bei einem Hotel gleich einen Code, auch einen Computer, also weil die ja oft keinen haben. Und so im Urlaub erfährt man, dass es überall Internet gibt, aber jetzt in der Hauptstadt Berlin, ich habe auf meinem Handy dann immer Edge oder sowas und es ist einfach schwierig. Und ich habe dann immer schon gesagt, dass die Politiker verurteilt werden sollen, bevor sie im Bundestag kommen, dass sie in Pokémon Go auf Level 30 kommen müssen, dann, weil man bei dem Spiel merkt, dass man gleichzeitig GPS und Internet haben müsste.
Das aber ist wieso ist denn die Politik schuldig? Also ich glaube, die Telekom könnte es, wenn sie es wollte.
Die Telekom wird es nicht ohne staatliche Zuschüsse machen, weil sie sagt, das sind so halbstaatliche Aufgaben. Und dann spielen sie sich immer den Ball hinten zu. Weil es eben nicht wirklich Gewinn macht, auf dem Dorf auch Glasfaserkabel zu haben. Und dann sagt man mit Recht, das müsste irgendwie die Gemeinschaft bezahlen. Das würde sie auch. Also jetzt in unserem Nachbardorf Wiesenbach graben die Bürger jetzt fast selber dann die Straße nochmal auf und legen es einfach rein. Und so weit sind wir. Ja? Und der Staat will nicht so richtig und sagt, das ist Aufgabe der Industrie. Die sagt, wir möchten Zuschüsse und dann können sie locker nochmal 10 Jahre damit hinbringen. Aber man könnte es im Grunde übers Knie brechen und sagen, wir machen es jetzt erstmal und verhandeln tun wir dem Mai.
Aber dann hätten wir ja eine Planwirtschaft, oder?
Nein, ich sage einfach, ich setze irgendwas einfach mal durch. Und was heißt Planwirtschaft? Es geht um eine Infrastruktur. Und die Infrastruktur wäre am besten von einem einzigen jetzt einfach mal beschlossen. Hat nichts mit Allgemeinwirtschaft oder so zu tun. Zweite Sache ist, habe ich heute angesprochen, man könnte das Wissen der Welt mal ins Internet bringen, damit man nicht immer in Urheberrechtsfragen erstickt. Also wir reden jetzt, also ich will im Grunde nicht auf die Materialien raus, sondern die Bildung. Wir sagen, wir brauchen eine viel höhere Bildung. Wenn wir das tun, also das Tablet benutzen, gibt es nichts, was wir damit machen können, weil es immer Urheberrechtsfragen gibt. Oder kann ich eine App benutzen, ohne dass jeder Schüler 70 Cent dafür bezahlt? Und dann kommen die Eltern, wir wollen das nicht. Und so wie über die Schulbücher müssen gestellt werden und so weiter. Warum kann man nicht einfach alle Musiknoten, alle Bilder von Sehenswürdigkeiten, die Filme dazu, die Geschichten dazu irgendwie so in einer vernünftigen Metastruktur aufbauen, so wie in einer riesen ZDF-ARD-Mediathek jeden zuständig machen. Ich war auch schon beim Fernsehen, gesagt, könnt ihr jetzt nicht mal Jim Knopf für alle öffnen? Und dann lachen immer die Leute nur. Da sitzen dann vor mir so, Juristen haben wir, das stellst du dir so einfach vor. Dann sage ich ja, wenn wir es einfach machen, was passiert dann? Ja, dann kriegen wir eine Klage vom Privatfernsehen. Dann sage ich ja, guck mal, Google oder Uber würde das so machen, wir stellen es mal ins Internet und verhandeln dann. Und dann gibt man RTL einfach 1 Milliarde oder ist es egal. Und dann ist Ruhe. Und dann haben wir, ich meine, man muss doch irgendwas mal tun. Man kann doch nicht, in einer normalen Industrie sagt man auch, wenn das nicht geht, kaufe ich die Firma oder mache irgendwas oder zahle so viel und irgendwas. Es wird doch alles, man kann es doch dealen. Und da ist gar keine Bereitschaft da, sagen die Juristen, es geht nicht. Und dann sitzt das ganze Kulturgut da irgendwo in Mediatheken. Wir können den Deutschunterricht beliebig gut ausstaffieren, indem wir alle Wagner, also die ganzen Aufzeichnungen von Konzerten, Bayreuth, von allen Theaterstücken, die es überhaupt gibt, könnte man gut machen. Wenn man ein Drama durchnimmt in der Schule, kann ich das in 10 verschiedene Arten dann in der Mediathek gucken. Und können wir über verschiedene Choreografien, wie man das macht, wie man das interpretiert, wie die alten Interpretationen, Bühnenbilder sind, die Geschichte, kann wunderbaren Unterricht haben, muss nur eine Mediathek öffnen. Und ich verstehe nicht, warum das... Also dieser Ratschlag ist einer, den man machen kann. Also ohne Umdenken in den Köpfen, einfach mit Geld. Einfach gib im Privat bei denen irgendwie eine Abfindung und ist gut so.
Was müsste man ihnen geben, damit man die Bücher kostenlos lesen kann, die sie schreiben?
An den Büchern verdient man so ungefähr nichts. Wie ist zwei,
jetzt, das ist aber jetzt ein Understatement, oder?
2 Euro pro Buch. Ne, kann man ausrechnen. Es gibt so Regeln, so 8, 9, 10% vom Netto-Preis, also ohne Mehrwertsteuer und vielleicht ohne Amazon.
Und ja, ich will ja nicht, dass Sie Ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Ich wollte nur fragen, was müsste man Ihnen geben, damit man Ihre Bücher kostenlos lesen kann? Also man muss das ja irgendwie praktisch machen.
Praktisch sind ein bisschen so Dinge, dass natürlich der Verlag auch noch irgendwo eine Marketingkraft hat. dann ist, unterschätzt man so ein bisschen, was ein Verlag macht. Er macht noch ein Cover drum, berät wie verschiedene Vertriebsschiene, bringt das in Handel. Ich habe eine sehr gute Redaktion und auch Lektorat, also die kümmern sich drum. Das letzte Buch, was ich jetzt geschrieben habe, Flachsinn, das ist 3-4 Mal umgearbeitet worden, weil es sehr viele Facetten hat und es schwierig ist, eine Story zu bringen. Und dann habe ich da so eine unnachgiebige Lektorin, Ulrike Bertz, die sagt, das ist immer noch nicht richtig, immer noch nicht. Und dann rückt der Termin näher und dann habe ich mir jetzt den ganzen Sommerurlaub letztes Jahr verdorben. Ich habe im August freimachen wollen und habe dann gearbeitet wie ein Idiot. Und die Redaktion ist auch nochmal schön, also dass einer nochmal die Sätze ein bisschen vereinfacht und guckt und so weiter. Man neigt dazu, zum Beispiel Top-Management manchmal mit Bindestrich und mal ohne zu schreiben.
Aber Sie sind Mathematiker, warum können Sie mir keine Summe sagen? Warum erzählen Sie mir jetzt eine Geschichte?
Nein, ich... Was heißt, was muss man geben? Ich sage, dass ich will im Grunde ein gutes Buch haben.
Okay, und was muss man bezahlen, damit Sie Ihre Bücher kostenlos ins Netz stellen dürfen? Und die Frage muss man dann bei den Wagner-Erben fragen?
Das hat nichts mit Bezahlen zu tun. Es geht darum, ja gut, man müsste mir dann diese Hilfsdinge dann selber zur Verfügung stellen. Die macht ja jetzt der Verlag. Also ich will nur sagen, dass ich kann nicht einfach einen Text schreiben und dann ist es ein wunderbares Buch, sondern da sind viele verdiente Leute drumherum, die noch irgendwas tun. Man kann nicht sagen, die Verlage sind jetzt komplett nutzlos oder sowas.
Aber wann wird sich Ihre Vision, dass alles Weltwissen im Netz abrufbar ist, sich realisieren, wenn Sie schon so ein ganz komplizierter Fall sind?
Bin ich eigentlich nicht. Es gibt keine, ich meine, eine Universität zum Beispiel könnte so ein professionelles Filmteam haben. Also praktisch statt wieder eine neue Fakultät für Medien, irgendwas so irgendwelche Studien zu machen oder Entrepreneurship oder werden immer neue gemacht, um neue Studenten anzulocken. Und was man aber auch neu machen müsste zusätzlich ist einfach so eine Art für Filme, Leute, einfach so ein Filmteam-Fakultät und die müsste die Autoren, so wie mich, in Stand setzen, dann vernünftige Werke zu machen. Das ist ja, für Bücher ist noch relativ einfach, ich brauche gar nicht so viel, aber wenn man eine wunderbare Vorlesung ins Netz setzen wollte, wo jetzt Trickfilme, jetzt bei Mathematik, also Trickfilme bei Physik noch irgendwelche Grafiken und sowas machen will, dann wird eine gefilmte, super Vorlesung, also für die jetzt 10 Jahre auch dann up-to-date sein könnte, die wird die Hunderttausende kosten.
Aber es gab ja mal die Idee von Second Life, genau, das sollte man dort damals können. In einem virtuellen Hörsaal sollte der Professor da vorne eine Dings halten, als Avatar. Und die ganzen Themen, die er bespricht, einschließlich der Links, sollten da im Raum anklickbar verteilt sein, sodass jeder Student auf dem besten Platz sämtliches Wissen des Professors dann noch absaugen hätte können. Aber Second Life wollte irgendwie keiner. Oder wissen Sie, ob das noch funktioniert?
Ich glaube schon, ich habe neulich mal wieder was von gehört. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, wenn man jetzt Mathe hat, da schreibt jetzt einer mit Kreide irgendwelche Sachen an die Tafel und wischt sie wieder aus, habe ich ja früher auch gemacht. Und es geht mir jetzt nicht darum, einen zu fangen, der das auch richtig gut erklären kann und an die Tafel schreiben kann, sondern jetzt kann man natürlich ganz andere Dinge dazu machen. Also bei Medizin zum Beispiel musst du ja nicht sagen, die hier sehen Sie irgendwie ein kaputtes Ohr. Das gibt es in vielen verschiedenen Formen, das ist ein Beispiel. Und an der Stelle kann ich natürlich im Film sagen, hier sind noch 100 andere. Zack, 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 guck sie dir an. Die muss man nicht gleich mal angucken, sondern wenn es Ihnen interessiert, gibt es da noch 100 andere. Ich könnte Keuchhusten Hörproben bringen, vergleichen mit Bronchitis und so weiter, also dass man wirkliches Trainingsmaterial hat. Und diese Dinge sind sehr schwer herzustellen. Also dann finden Sie mal so 100 verschiedene Keuchhustenfälle, die sagen, Sie geben Ihre Hustendaten dann der Allgemeinheit und so weiter. Und wenn man jetzt einen Film macht, nur über ansteckende Kinderkrankheiten oder so 10 Einheiten, einmal röteln und so weiter, dann merken Sie, dass dann kostet es einige Assistenten, Doktorarbeiten und relativ viel Geld, das professionell zu machen. Und das müsste man bereit sein, in die Hand zu nehmen. Dann würden die Leute auch wieder besser lernen, weil jetzt sozusagen die normale Form, so mit Kreide eine Vorlesung zu halten, meinetwegen mit schlechten PowerPoints oder abgekopierten Folien, das wird immer anachronistischer. Und man kann aber als Schriftsteller da nicht raus, weil man die technischen Mittel nicht hat. Ich hätte jetzt gerne auch in meinem Buch, wenn ich dürfte, viel mehr Bilder drin. Die darf ich wieder nicht. Also darf ich vielleicht schon. Ich habe das mal in einem Buch gemacht. Dann muss ich mich aber mit dem Museum of Modern Art irgendwo auseinandersetzen. Und dann kommt zurück damals so ein 10x Kohlepapier Durchschlag. Irgendwas muss ich ausfüllen. Und dann schicke ich das hin. Und nach 3 Monaten kommt raus, du darfst es für dieses Buch verwenden. Und wir bitten um Überweisung von $29, was dann noch $21 Gebühren gekostet hat. Ja? Und dann kriege ich Bescheinigung, dass ich das in diesem Buch machen darf und so weiter. Und wenn ich das für jedes Bild und für jede Kurve machen muss, dann ist das sehr viel mehr Arbeit für einen Schriftsteller, als das Buch selber zu schreiben. Also praktisch die Peripherie wird immer arbeitsamer. Ich muss mich um die Bildrechte kümmern, ich muss aufpassen, ob ich nicht zitiere, dann wird wieder einer böse und so weiter. Und das ufert jetzt langsam aus, dass sozusagen die Werbeperipherie und die Grafik, die ja auch alle Leute schick haben wollen, dass die jetzt praktisch dann 60-70% der Arbeit ausmacht und dann verliert man im Grunde den Beruf, als so die Lust am Schriftstellen überhaupt.
Deswegen machen Sie auch Vorträge, Reden, weil das wahrscheinlich vom Ablauf her irgendwie mehr dem eigenen Organismus angepasster ist?
Nö, ich schreibe eigentlich lieber Bücher, aber die Videos sind ja einfach da, weil die Firmen das gerne haben.
Ich meine jetzt auch hier auf der Republika so einen Vortrag zu halten, das machen Sie doch gerne, das sieht man Ihnen doch an.
Ja, hier darf ich auch reden, was ich will. Normalerweise gibt es ja die wollen dann über bestimmte Themen Digitalisierung, so das habe ich auch jetzt schon 100-mal gesagt, das ist gar nicht so spannend. Und hier habe ich manchmal, sind die einverstanden damit, dass ich irgendwas, was mir echt am Herzen liegt. Also was heißt Spaß dran auf der Bühne? Das sind Dinge, die mir echt am Herzen liegen und die darf ich hier mal ausbreiten. Das finde ich total schön.
Und es ging in diesem Jahr um Aufmerksamkeit.
Ja.
Das ist ja wirklich ein knappes Gut. Das merken wir auch. Dieses Interview hier wird sicherlich nicht 80 Millionen erreichen, sondern eben nur ein kleines Segment der Radio 1-Hörer oder die gerne auch Podcasts hören, Medien interessiert sind und so weiter. Was ist denn Ihre grundsätzliche These zur Aufmerksamkeit? Ist das tatsächlich das Gold von morgen?
Ja, das ist... mag ich nicht. Nein, ich meine, wir reden so lange schon über Daten. Also ich speziell, ich bin Chef von Business Intelligence 1997 geworden. Das ist jetzt 20 Jahre her. Und da haben wir gesagt, da sind Schätze in deinen Daten oder so. Und 20 Jahre später findet die Presse, das ist jetzt das Röbel des 21. Jahrhunderts. 20 Jahre verschlafen. Ja, und jetzt nimmt es irgendeiner ernst oder sowas. Und ja.
Was ist denn Aufmerksamkeit für Sie dann?
Nein, im Grunde ist es so, dass viele Unternehmen, auch Schriftsteller, Dichter, so jeder kann im Prinzip im Internet die ganze Welt erreichen. Jeder kann das. Und es gibt einen großen Gewinn, wenn er das könnte. Also wenn ich jetzt YouTube-Star bin für Zähneputzen, ja, verdiene ich jetzt Millionen. Das heißt, jeder kann jetzt ins Internet gehen, jedes Unternehmen kann global verkaufen, ist überall da. Und das heißt, und das tun sie auch. Und das Internet vermillionenfacht im Grunde die Werbefläche, die man sonst hatte. Also früher konnte ich nur in ARD, ZDF zwischen Mainzelmännchen irgendwie eine Werbung schalten. Mehr gibt's nicht. Ich kann ein paar Plakate anhängen, ja, oder Glücksspiele bei Edeka machen und so. Aber jetzt kann ich im Internet das voll rauspusten und das kommen jetzt natürlich alle und machen das alle. So, und das heißt, ich als Verbraucher sozusagen sehe ich natürlich von dem Einzelnen sehr viel weniger. Das heißt, früher haben alle dieselbe Fernsehklar. Clementine macht irgendwie für Waschmittel Reklame. Und das kannten alle. Und jetzt verzettelt sich das. Also unsere Aufmerksamkeit soll sich jetzt richten auf Millionen von irgendwelchen Einzelwesen und Unternehmen, die alle was von uns wollen. Und dann können die, das heißt, von uns wird eine bestimmte gigantische Aufmerksamkeitsmenge verlangt, also, aber wir haben nur diese eine Aufmerksamkeit. Diese eine Aufmerksamkeit wird jetzt hochgepusht, indem man uns sehr viel mehr zeigt. Man geht auf viel kürzere Rhythmen, also wir werden jetzt langsam leider dazu abgerichtet, nichts mehr mit einer Stunde anzuhören, so eine ganze Radiosendung, dann muss man das irgendwie in Häppchen a 2 Minuten zwischen Rihanna und
Bei uns sind es so ungefähr 7.
Ja, 7 Minuten.
Und man verlängert es dann ins Internet. Also dieses Interview wird dann in voller Länge im Internet laufen.
Genau. Und das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird jetzt sozusagen von der Aufmerksamkeitswollenden Ökonomie besser verteilt. Also wir werden abgerichtet, immer kleinere Slots zu nehmen. Dann können wir ja viel mehr Werbung zur Kenntnis nehmen, wenn wir mal nur eine Sekunde drauf gucken. Und auch das reicht nicht, weil wir, wie gesagt, vielleicht unsere Aufmerksamkeit verfünffachen können, oder um eine Zahl zu sagen. Aber die Menge, die von uns gewünscht wird, ist millionenfach mehr. So, und dann fangen natürlich die Leute an, die jetzt gar keine Aufmerksamkeit haben, irgendwie schriller zu werden und greifen zu irgendwelchen Maßnahmen, das zu steigern. Und dann werden natürlich die Emotionen hochgekocht, Sensationen hochgefahren und so weiter. Dann kommen diese ganzen unliebsamen Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Es ist aber Lauf der Dinge. Das ist,
Und es kann passieren, dass man sich Ihren Vortrag dann auf dem Klo anguckt, weil man da noch ein bisschen Restzeit hat.
Ja, genau. Ich habe mir so gesagt, das klingt wie eine dumme Idee, aber im Grunde müsste man mir 10 Cent Geld bezahlen, wenn ich eine E-Mail empfange. Also ich kann das ja für meine Freunde freischalten. Wer sonst eine... Also ja, ich kann auch darauf verzichten, wenn das eine... Also ich finde, jeder muss 10 Cent zahlen, wenn er mir eine E-Mail schickt. Und da gibt es 2 Knöpfe für angucken. Also angucken, wo ich die 10 Cent nehme und wo ich sie nicht nehme. Also bei allen, bei Kunden, da wird man das nicht machen. Aber dann würden diese ganze Spam nicht mehr kommen, weil die ja vorweg 10 Cent zahlen müssen. Dann wäre das weg. Und dann müsste man sich mal Gedanken machen, dass diese Aufmerksamkeitsdiebe irgendwo klein gekriegt werden. Also es ist ja keine Kriminaltat mehr, Spam zu schicken.
Zeiträuber sind das.
Ja, also ich habe einmal bei meinem Provider ist einmal der Spamfilter ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also ich habe plötzlich viele tausend Mails bekommen und dann habe ich die gelöscht. Also immer so ganze so Balken, 100 Stück, als Spam, 100 Stück weg, nochmal 100 Stück weg. Ah, da ist noch eine sinnvolle Mail, die lassen wir drin. Und dann war ich so nach einer halben Stunde fertig, habe gesagt, das war ja jetzt aber das Trauma. Und dann habe ich einen Kaffee geholt morgens und dann waren schon wieder mehrere tausend da. Und dann habe ich gesagt, ja, geht das so weiter? Und dann dachte ich, jetzt kann ich nicht mehr leben. Also ich war völlig hilflos. Was mache ich denn jetzt? Beim Provider kann man auch nicht so richtig anrufen. Das ist alles Internet. Und dann habe ich Hilfe. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann habe ich gesagt, mein Leben ist völlig zerstört, aber wahrscheinlich nur für 2 Tage. Die werden das ja merken. Und nach 2 Tagen war es dann wieder weg und dann habe ich noch eine Stunde das alles geduldig gelöscht. Und dann hat man mal so eine Vorstellung, was passiert, wenn man die Spamfilter nicht hat. Also praktisch, was die mir schicken, ist gigantisch viel mehr, als was ich überhaupt sehe. Und da müssen sich irgendwie neue Gesellschaftsusancen herausstellen, wie das geht. Nur die Leute lassen sich jetzt so hinreißen, dass eben die Politiker jetzt auch langsam dösigen Unsinn erzählen. Ja, also man sagt gar nicht mehr, was man als Politik will, weil das gleich wieder zerredet wird im Internet, wird sofort angeschossen. Das macht ja nichts. Wenn ein Politiker was will, soll er das wollen. Es geht ja nicht darum, dass wir es kontrovers diskutieren, sondern er soll es ja umsetzen. Das ist auch die Forderung. Und zum Umsetzen kommt es gar nicht mehr. Also praktisch, dann steht jetzt morgen wieder irgendwer sucht. Also insbesondere jetzt wird gerade berichtet, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich was gegen ihn habe. Martin Schulz sondiert jetzt, mit welchen Thesen oder Stellschräubchen er Kanzler werden kann. Und das geht mir ein bisschen auf den Kamm, weil man einfach sagen will, wo ich das deutsche Volk hinhaben will. Und dafür stehe ich und dafür wählt ihr mich und gebt mir den Auftrag und dann mache ich's. Und nicht immer so gucken, wann, wie, was. Frau Merkel hat sich ja ganz aus der Diskussion gezogen. Man muss irgendwie sie wählen, weil sie ja bewährt irgendwo, gut regiert irgendwo und dann muss man sagen, ja, das ist okay.
Aber, sie selbst erklären wahrscheinlich.
Ja, vielleicht. Vielleicht ist das ist natürlich eine Strategie, sich da gar nicht ins Feuer zu setzen. Aber sozusagen, wenn man sich der Aufmerksamkeit aussetzt, ist es irgendwie verführt, das sozusagen Theater zu machen, damit ich viel, viel beklatscht werde. Ein Politiker soll aber was umsetzen für Deutschland und nicht beklatscht werden. Das ist eine ganz andere Frage. Ja, ich meine, auch als Schriftsteller könnte ich irgendwie Sudelgebiete da aufmachen oder Tabus brechen oder so, und dann kriege ich halt mehr Auflage, aber wie gesagt, das Buch ist nicht mehr gut. Dann muss man jetzt wissen, was man will. Also ich bin jetzt mehr Künstler und das Hauptproblem von mir ist, dass es irgendwie, ich möchte auf das, was ich mache, da stolz sein können. Egal, was da irgendwer erstmal dazu sagt. Und natürlich wäre ich froh, wenn die Leute auch das gut finden. Das ist eine andere Frage, aber ja.
Das kann man ja nachsehen, nachklicken
ich
mein, zum Beispiel.
Ich habe jetzt aus mein schön, das Buch, wo, was ich am schönsten finde von mir, ist ein Vampirroman. Das ist schwierig, weil ich da nie irgendwie drüber reden durfte und auch keine Reklame machen konnte. Er ist auch irgendwo, das ist übrigens, was Sie vorhin gefragt haben, den habe ich im Self-Publishing rausgebracht und der Character-Reader hat nicht funktioniert und für eine Woche war das Buch, ohne dass ich es wusste, mit Millionen, also so gefühlte Millionen von Rechtschreibfehlern drin, weil der Font falsch übersetzt war und jetzt ist das Buch verrissen worden. Das waren die schlimmsten 4 Wochen in meinem Leben. Also kommt eine, waren erst in der ersten Auflage wie immer 5-Sterne-Rezension, wunderbares Buch, wunderbares Buch. Und dann kommen Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und das heißt, das ist mir so nahe gegangen. Und ich habe dann versucht, auch mal für meine Romane einen Verleger zu finden. Das geht zum Beispiel in dieser Welt nicht, weil die alle sagen, alles, was ich schreibe, so als was ich für Kunst halte, ist weder Fiction, noch Märchen, noch Sachbuch, noch irgendwas, passt in keine Schublade. So haben wir auch angefangen. Ich bin viele. Und dann sagen sie, das Wichtigste an einem Buch ist, dass es einen vernünftig definierten Platz im Frühlingskatalog hat. Also es muss in eine Sparte passen und sonst ist ein Verlag in Deutschland irgendwie nicht willig, darüber zu sprechen. Also wenn es in die Sparte nicht passt und keiner zuständig ist, kann es nicht sein.
Ich habe ein Etikett gelesen, satirisch-philosophisch, fand ich ganz gut, passt eigentlich.
Ja, ich habe immer geschrieben, ich bin satirisch-philosophischer Schriftsteller, denkt nach über das Leben, die Menschen und die Manager.
Und ich bedanke mich, dass Sie 25 Minuten Ihres Lebens sozusagen diesem Gespräch geopfert haben. Ja. Ich meine, das ist schon sehr viel wert. Bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen weiterhin volle Aufmerksamkeit.
Alles klar.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündungstheorie.